Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Alina erzählt Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood. Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben. Das alles und noch viel mehr erlebt ihr hier in der Albtraumfabrik.
Guten Abend aus Köln.
Und guten Morgen aus Hollywood.
Hi.
Hi, wie geht's dir?
Gut, und dir?
Mir geht's auch sehr gut.
Wieder endlich zurück in deinem Alltag in L.A.
Ja, voll in meinem Alltag. Erstmal noch ganz kurz, hi, herzlich willkommen zu Albtraumfabrik.
Sorry.
Albtraumfabrik mit Alina.
Und Sabrina.
Yes, aber ja, ich bin wieder voll im Alltag und meine Katzen haben sich auch schon wieder voll an den ganz normalen Alltag gewöhnt. Direkt einfach wieder, okay, gut, Mama ist wieder gut, da. Gut. Dann wird geschlafen, dann wird gegessen.
Ja.
Die sind auch voll happy wieder, also die machen nirgendwo hin oder so. Die sind einfach wieder, okay, we're back. We're back
in business. Die Chefin ist zurück, jetzt müssen wir uns wieder benehmen. So.
Ja, ja, genau. Ja.
So ja. Soll das sein.
So soll es sein, hör mal. Was hast du so erlebt die Woche?
Also ich hatte ja diese Woche Urlaub, ne?
Ah ja, stimmt, ja.
Ja, genau.
Wir haben ja also, Self-Care Week eigentlich.
Genau. Also ich habe mich sehr daran gehalten. An den Self-Care-Auftrag. Ich bin dann immer morgens so zum Sport gegangen und danach nach Hause in Ruhe
was
fertig machen.
Was denn für
machen.
Sport?
Im Gym, Krafttraining.
Ah. Oh, was hasse ich am meisten von allen Sportarten?
Ja.
Nicht. Einfach nur so in der Gym zu sein und so.
Ich finde das gut.
Okay, cool.
Ja, ich höre dabei dann immer Podcasts und mache dann schnell einmal die Runde durch und dann nach Hause in Ruhe fertig machen, einen Kaffee trinken, ganz gemütlich. Ne? Man muss nicht alles so um seine Arbeit rumplanen, sondern man kann das richtig so ausreizen, ne, was man halt so vorhat. Und dann habe ich mir so Gesichtsmasken gemacht und gelesen, Netflix geschaut, Maniküre habe ich gemacht. Oh. Und dann war ich beim Friseur einen Tag, habe nur so ein bisschen Spitzen schneiden lassen.
Ja.
Und die hatten dann einen Azubi und der Azubi, der musste mir dann die Haare waschen, ne? Und normalerweise liebe ich das so beim Friseur, wenn die dann so die Haare waschen und noch so Kopfmassage dazu machen. Aber der konnte das gar nicht, Alina.
Oh nein!
Das war so schrecklich. Der hat so seine Finger so richtig reingebohrt in meine Kopfhaut.
Oh nein.
Und dann ist der auch immer so, hat er den Kopf immer so hochgenommen und dann ist er mit den Fingern so richtig tief rein in den Nacken und so. Und wirklich, ich lag da auf dem Stuhl und ich war so richtig verkrampft. Ich hatte so meine Arme so vor meinem Körper verschränkt und war einfach komplett, habe meinen ganzen Körper verkrampft.
Oh nein, eigentlich muss man ja dann was sagen, aber ist ja auch nicht deine Aufgabe, den dazu zu
schulen. Ich sage gar nichts, weil du... Ich lasse es einfach stumm über mich ergehen in solchen Situationen.
Ich auch. Auch wenn die sagen beim Friseur so, ist die Temperatur so angenehm, sage ich automatisch immer direkt
immer
auch wenn es zu heiß oder zu kalt ist.
Ja, genau.
Weil ich dann Angst habe zu sagen, nee, kannst du das ein bisschen wärmer machen oder so.
Dann sind die direkt genervt. Dann machen die was Schlimmes mit deinen Haaren. Boah, und das war richtig schlimm. Und als ich dann da so saß auf dem Stuhl mit meinem Kopf über dem Waschbecken, dann musste ich nämlich daran denken, wie ich mal bei dir in L.A. war und wir dann diese Gesichtsbehandlung hatten.
Ach ja, weißt du das noch? Hast du doch auch so gehasst und ich fand das voll toll.
Da ging es mir ganz genauso. Das fand ich so schrecklich. Das war auch meine erste Gesichtsbehandlung. Ich wusste gar nicht, wie das ist. Und dann hat der Typ da einfach die ganze Zeit in meinem Gesicht rumgefummelt und ich fand das ganz furchtbar.
Der hat so Masken drauf gemacht und so ein Peeling und so, was man halt alles macht bei so einer Gesichtsbehandlung.
Ja, aber der hat das mit seinen Fingern da reinmassiert. Das mochte
ich nicht.
Ja, aber
die sind ja sauber und desinfiziert.
Ja, ich weiß, aber irgendwie mag ich das nicht, wenn so Finger mich berühren, so fremde Finger in meinem Gesicht.
Ja, ich weiß das, da haben wir uns doch auf irgendwas vorbereitet. Mein Geburtstag oder sowas war da doch.
Ja, kann irgendwas sein.
Irgendwas war da. Und dann, ich kam da raus aus meinem Raum und dachte so, ach, das war so schön und so relaxend. Und du kamst raus und dachtest, hast so gesagt, ich möchte sowas nie wieder in meinem ganzen Leben über mich ergehen lassen.
Das war wirklich das Schlimmste für mich. Ja, und so ging es mir eben auch bei dem Friseur dann, beim Haarewaschen.
Mhm.
Puh, ja, habe ich einfach gewartet, bis es vorbei war. Ja, und dann... Und dann war ich noch auf dem Weihnachtsmarkt und im Kino.
Ja, stimmt. Mhm. Im Weihnachtsmarkt, ich habe das gesehen, du warst erstmal schön auf dem Weihnachtsmarkt, einen Glühwein trinken und dann im Kino.
Genau so. Erstmal schön einen kleinen Glühweinpegel angetrunken. Das ist immer so schön nach einem Glühwein, der Pegel, den man dann hat. Ich wünschte, so wäre der Normalzustand.
Das ist leider ein Zustand, der nur für ein ganz kurzes Fenster existiert und dann ist es entweder zu viel oder wieder weg.
Genau.
Und dann oder dann ist man halt müde und das ist dann auch
genau, nervig. Wenn das dann nachlässt, dann ist man müde und man kriegt Kopfschmerzen oder sowas. Ja.
Ja, ach schön. Das hört sich nach einer schönen Self-Care-Woche an.
Die war auch gut. Aber jetzt freue ich mich auch wieder, wenn ich endlich wieder arbeiten kann.
Oh, das ist doch auch ein gutes Gefühl, oder?
Ja.
Wenn man sich auf so den Alltag und sowas, Verantwortung und so freut.
Mhm. Total. Also
ja,
freue ich mich richtig auf meine Kollegen. Ja.
Schön, hör mal.
Ja.
Richtig schön.
Was ist bei dir los?
Also ich habe natürlich diese Woche noch gearbeitet, ist ja auch klar, ne? So unter der Woche. Ich habe mir das auch eher so geplant. Also ich habe erst geplant, okay, ich nehme mir entweder einen Tag unter der Woche, wo ich wirklich gar keine Arbeit mache und mal eine Massage hole oder so.
Mhm.
Oder halt am Wochenende. Und dann ist natürlich jeden Tag irgendwelche offizielle Arbeit dazugekommen. Das ist ja dann natürlich auch unter der Woche, dann muss man es halt machen. Aber am Wochenende weiß man ja, da ist jetzt mal Ruhe. Also so ist das auch wirklich. Ne? Also wirklich eigentlich übers Wochenende nimmt sich dann auch jeder frei und höre ich auch nichts von meiner Managerin. Also ab und zu mal, aber offizielles Business ist montags bis freitags. So. Aber ich habe trotzdem... ein bisschen easy gemacht, habe auch immer zwischendurch ein paar Naps gemacht, zwischendurch, weil ich immer noch gejetlaggt war oder bin vielleicht sogar noch und bin auch zu ein paar coolen Sachen gegangen mit Freunden und habe auch Spaß gehabt, nicht nur gearbeitet. Aber so einen richtigen Selfcare-Tag habe ich es noch nicht geschafft einzulegen und hoffe, dass ich es morgen schaffe, am Sonntag. Aber ich denke mal schon. Aber auf jeden Fall habe ich diese Woche irgendwie die Tage komplett verwechselt in meinem Kopf. Also ich hatte mich mit einer Freundin verabredet für Freitag zum Mittagessen. Also gestern.
Mhm.
Und am Mittwoch war ich, habe ich nochmal gearbeitet und war abends auf so einem Event. Ich dachte aber, okay, pass auf, Donnerstag, also vorgestern, habe ich... quasi mit meiner Freundin, mit der ich mich für mittags, Freitagmittag zum Mittag verabredet habe. Ich hatte ihr morgens geschrieben, wo soll man denn hingehen, wie viel Uhr und so.
Mhm.
Und dann habe ich ein bisschen gearbeitet und dann wurde ich tot, weil ich war schon um 5 Uhr wach. Also habe von 5 bis 9 schon alles Mögliche gearbeitet und war dann total müde vormittags. Und habe ich gesagt, dann lege ich mich jetzt hin, weil ich bin immer noch gejetlaggt, fuck it.
Mhm.
Dann habe ich ein Mittagspäuschen gemacht, also für mich war es Freitag. Da habe ich ein Mittagspäuschen gemacht. Ich war hundertprozentig überzeugt, es ist Freitag. Und meine Freundin schreibt mir gleich da und da, gehen wir zum Lunch. Und dann bin ich um 11 Uhr oder so wieder wach geworden. Gucke auf mein Handy und stehe, da steht Thursday für heute. Also für den Tag. Und ich kam so aus dem Schlaf raus und dachte so, hä? Wie Donnerstag? Bin ich jetzt in einer anderen Dimension aufgewacht oder was? So, was ist denn jetzt los? Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, es ist Freitag. Also auch den kompletten Tag davor. Und ich weiß nicht, wann das angefangen hat, meine Confusion. Aber das war so, als hätte jemand gesagt, nein, du lebst in einer komplett anderen Realität. Und du hast jetzt noch einen extra Tag Arbeit auch eigentlich. Weil für mich war schon so Freitag. Ich so, hä, war gestern Mittwoch, als ich auf dem Event war und ich habe auch noch zu Leuten, glaube ich, gesagt, Thursday night in Hollywood, there's gonna be a lot of traffic und so.
God.
überhaupt gar nicht gecheckt, welcher Tag es ist. Aber jetzt bin ich wieder back to life, back to reality. Und ich habe festgestellt, ich habe nichts zum Anziehen. Absolut gar nichts habe ich. Also aus meinen zwei vollen Schränken ist eigentlich alles komplett nutzlos.
Geh doch mal shoppen.
Besonders für diese Jahreszeit. Mhm. Es ist einfach so, auf einmal ist alles, was ich habe, gar nicht mehr. Das passt irgendwie alles nicht zusammen und das ist dann zu kurz oder die Hosen sind nicht die richtigen für die Oberteile und ich habe nichts mit so, was so für diese Übergangsphase in für das LA-Wetter gut ist. Also ich habe nichts zum Anziehen. Zero. So fühlt sich das an. Dann habe ich noch einen kleinen Nervenzusammenbruch bekommen. Ich dachte, was soll ich denn jetzt anziehen zu meinem Lunch? Ich will doch einfach nur zum Lunch gehen, anstatt ich einfach eine Jeans und ein T-Shirt anziehe. Aber irgendwie hat das dann alles nicht gepasst. Ja, genau.
Das ist die Lösung.
Kompletter Realitätscheck für mich diese Woche. Aber ich glaube, morgen gehe ich zum Brunch und dann gehe ich mir eine Massage abholen.
Aber geh doch mal shoppen, Aline. Geh dir doch neue Klamotten kaufen.
Ja, muss ich auch mal machen. Aber dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen.
Warum?
Weil auch so Klamotten, ich habe das Gefühl, früher war das so, da hat man sich was gekauft, ne? Und das hat man dann auch ein Jahr oder zwei getragen.
Ja.
Und jetzt habe ich das Gefühl, man kauft das und dann trägt man das ein paar Monate und dann braucht man schon wieder was Neues. Dann ist das schon wieder irgendwie out oder so.
Oh,
für mich selber. Bei mir oder nicht so. Bei mir ist das dann so, dann kommt irgendwas, eine Weihnachtsfeier oder irgendwas und dann brauche ich dafür halt was Neues, was Spezielles. Nichts von dem, was ich schon habe. Und es gibt ja auch so Webseiten, da kann man quasi so eine Gebühr bezahlen, einmal im Monat und dann schicken die einem immer wieder neue Sachen zu. Die hat man dann aber quasi nur geliehen und dann schickt man die wieder zurück. Aber das ist ja auch gut, weil dieses Fast Fashion, ne, dieses H&M und Zara und das ist ja so schlecht für die gesamte Welt eigentlich. Für alles ist das schlecht, ne? Für die Natur, für die Umwelt,
für die Menschen, die dafür arbeiten.
Für die Arbeiter, die das machen müssen, genau. Das ist ja eigentlich so schlecht, ne? Und ich gehe ja eigentlich immer zu H&M und Zara und so. Und ich will da eigentlich, ich habe mir das schon so oft vorgenommen, davon so langsam ein bisschen wegzukommen. Aber man macht das dann halt einfach nicht, weil es nicht in den Alltag reinpasst, weil man dafür keine Zeit hat zu sagen, okay, wo gehe ich denn sonst shoppen oder wie viel passt dann sonst in mein Budget rein oder heißt es dann Second Hand oder gibt es Marken, die besser sind mit sowas, ne? Aber da muss man ja erstmal vollen Research machen und auch die Sachen finden, die man gerne trägt. Aber irgendwie möchte ich mich da mal so ein bisschen mit beschäftigen, weil, keine Ahnung, ich finde das erstens interessant und zweitens, wenn ich jetzt auch gerade an so einem Punkt bin, wo ich sage, ich möchte sowieso meine Kleidung, ich habe das Gefühl, ich komme in eine neue Phase meiner Klamotten rein. Also weißt du, ich habe einen anderen Geschmack entwickelt. Ich muss meinen kompletten Kleiderschrank. Ja. Also nichts, das würde wahrscheinlich niemand merken, nichts Extravagantes oder so, aber halt einfach, ne? Und anstatt sich zum Beispiel 5 T-Shirts zu holen bei H&M, lieber eins zu holen, was eine gute Qualität hat und was dann vielleicht, keine Ahnung. Weil ich trage immer nur die gleichen 5 Sachen aus. Weißt du, was ich meine?
Ich auch, ja.
Lieber etwas zu kaufen, wo man dann vielleicht auch was dazu beitragen kann, dass es nicht dieses Fast Fashion ist. Aber ich sag das jetzt hier, aber ich habe mich damit noch gar nicht befasst, aber ich möchte damit gerne anfangen, mich zu befassen. Also wenn sich irgendjemand da draußen damit irgendwie auskennt oder da ein Heiliger ist, was es mit Klamotten und Fashion angeht, dann meldet euch bitte bei mir.
Ja, vielleicht gibt es da ExpertInnen, die sich damit schon beschäftigt haben.
Mhm. Und so Secondhand-Shopping kann ja auch Spaß machen, besonders hier in L.A. Mhm. Aber ich stelle mir das dann immer so vor in meinem Kopf, dass ich dann da bin und durch die Klamotten gucke und wenn ich dann da bin, habe ich da einfach gar keinen Bock drauf.
Ja.
Ich habe da einfach keine Zeit für, 2 Stunden für ein T-Shirt durch so einen Secondhand-Laden zu suchen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß total, was du meinst.
Das ist dann total nervig einfach. Und in den Klamottenläden oder halt online, ja, aber...
Ach, dann kann man es nicht anprobieren.
Früher bin ich voll gerne shoppen gegangen. Ja, früher bin ich voll gerne shoppen gegangen und jetzt ist es einfach nur nervig. Und das Problem ist halt auch, dass diese Fast Fashion Läden, die machen es einem halt so einfach, ne? So Mango, Zara, H&M, weil da siehst du irgendwie genau, das ist, was es ist. So wird es an mir aussehen. Yeah. Anstatt wenn das alles auf einem Haufen wäre. Also weißt du, die machen so die Selektion schon für dich ein bisschen.
Ja, auch die Abteilungen sind dann genau so. Du weißt genau, wo du was findest, was zu dir passt. Und
Ja, und das ist natürlich ein Luxus, den man aufgeben kann und wahrscheinlich auch sollte.
Ja,
aber es ist halt ein Prozess, den man erstmal anfangen muss. Aber zum Beispiel H&M hat ja auch so diese eco-friendly Line, ne?
Ja, genau.
Aber da frage ich mich dann halt aber dann trotzdem, wenn das von so einem großen Konzern kommt, wie eco-friendly ist das wirklich? Mhm. Und wenn die eine eco-friendly Line machen können, warum machen die dann nicht alles eco-friendly und so, weißt du?
Ja, das ist wahrscheinlich auch nur so Pseudo und wahrscheinlich sind
die
trotzdem
ist halt, weil die,
genauso
genau.
schlecht. Ja.
Ja, weil die junge Generation, Gen Z und so, die sind ja immer mehr für Sustainability und Green Earth und sowas. Und die Marken, die wissen das natürlich. Und Gen Z ist die wichtigste Kaufgruppe für Marken. Von daher machen die das alle nach draußen so, ne? Aber, also nach außen. Aber wie das dann wirklich ist, ist die Frage.
Aber ich werde Gen Z mal. Ist nicht blöd. Die wissen genau, die
nee,
wissen
eben,
genau, dass sie
genau.
dahinter gucken müssen.
Deshalb, also so Small Businesses und eco-friendly und so. Ich muss auch aufhören, jedes alles, was ich brauche, bei Amazon zu bestellen. Aber die machen es einem halt so einfach.
Ich weiß.
Wirklich, du bestellst das und am nächsten Tag ist es da.
Und wenn du halt einmal drin bist, in der Falle, dann kommst du nicht mehr raus.
Ja, und irgendwie muss ich ein besserer Mensch werden, was das alles angeht. Es ist Zeit. Es wird langsam Zeit.
Sei nicht so hart zu dir selbst.
Mal gucken, wie es mir gelingt.
Aber du warst auch im Kino, oder?
Genau, wollte ich gerade sagen.
Gut.
Ich war nämlich, ich habe es mir auch die ganze Woche vorgenommen. Und irgendwie auch nicht so richtig die Zeit gefunden. Und dann gestern Abend kam ich nach Hause und dann war ich eigentlich müde und dachte, ach, jetzt habe ich das Haus gerade mal für mich. Die Mitbewohner sind auf einer Party. Jetzt mache ich mir schön gemütlich Spaghetti Bolognese, also vegetarisch.
Ja.
Und dann habe ich aber ganz kurz nachgeguckt, wo läuft der Film jetzt gerade. Und hier ist ein ganz neues Kino, 5 Minuten von uns entfernt. Ich wusste gar nicht, dass das schon auf hat.
Super.
Und da, es war 7:10 und da stand, der Film kommt um 7:15. Und dann habe ich einfach alles stehen und liegen gelassen, bin in meiner Jogginghose. In meiner Jogginghose, habe nur so eine ganz große Jacke drüber geschmissen.
Super.
Weil dank Kim Kardashian und anderen Celebrities ist das ja total socially acceptable, mit einer Jogginghose rauszugehen. Und dann bin ich da schnell hingefahren, habe mir noch ein Ticket geholt und habe dann auch den Film geguckt und habe die ganze Zeit gewartet, wann Jared Leto kommt. Und dann habe ich realisiert, der ist schon längst die ganze Zeit da. Ich habe den gar nicht erkannt.
Zum Glück wusste ich, dass der schwer zu erkennen ist, sonst wäre es mir genauso gegangen. Ich hatte das, als ich das erste Mal 9,5 Wochen geguckt habe mit Mickey Rourke in der Hauptrolle und ich kannte Mickey Rourke aus The Wrestler. Das war für mich Mickey Rourke. Und dann habe ich so gedacht, wann kommt der denn? Der ist so Hauptdarsteller. Ich habe das gar nicht zusammenbekommen, dass das ein und dieselbe Person ist.
Nee.
Aber da, bei ihm ist ja einfach nur, dass er früher, vor 100 Jahren halt jünger war. Und bei Jared Leto, bei ihm war es ja halt die Maske, die so krass war.
Genau. Da haben sie einen jüngeren weißen Mann genommen und ihn zu einem älteren weißen Mann gemacht. Oder was heißt, ja. Aber den hat man ja echt gar nicht erkannt.
Nee,
ne? Also, das ist echt krass. Aber okay, also wir wollen hier keine Spoiler geben über den Film, aber ist ja auch autobiografisch. Aber wie fandst du ihn?
Ja, wir können ja sagen, Spoiler Alert, wir reden jetzt über House of Gucci. Also, aus der künstlerischen, filmischen Sicht fand ich super. Auch die schauspielerische Leistung der Schauspieler. Also richtig, richtig gut.
Ja, auch Lady Gaga, ne?
Ja, Total.
Richtig gut hat die das gemacht.
Hat sie gut gemacht, auf jeden Fall. Ich finde den Film aber problematisch, weil es sich ja um echte Personen handelt. Und also das sind ja echte Ereignisse, die da im Prinzip nacherzählt werden. Und für mich kam das manchmal so sehr satirisch rüber, als wollte man das ins Lächerliche ziehen. Und ja, das finde ich irgendwie schwierig, weil ich meine, die Frau hat ihren Mann umbringen lassen und das sind natürlich echte Schicksale, die dahinter stecken. Und ja, ich kann schon verstehen, dass die Familie da nicht so begeistert von ist, dass man da jetzt einen Hollywood-Film zumacht.
Ich habe auch das Gefühl, also Hollywood als Industrie denkt, es hat Recht auf alles, weil es eine Geschichte ist. Aber ich habe das auch so ein bisschen so empfunden. Yeah. Also ich meine, das ist ja nicht der erste Film, der das macht. Das ist ja hier gang und gäbe in Hollywood. Aber ich glaube, für uns auch als Europäer oder so, also ein bisschen so von außerhalb da drauf zu gucken, ohne dieses Ego-driven, weil hier in Hollywood würde das nie jemand anzweifeln, dass man diese Geschichte erzählen darf in einem großen Hollywood-Film, wo dann endlich die Schauspieler ihren Oscar bekommen. Aber es ist schon so, dass Hollywood halt einfach so so arrogant ist als Industrie, dass die einfach denken, die haben das Recht, diese Geschichte zu erzählen.
Also ich finde,
ohne jemanden zu involvieren. Es kommt da jetzt auch ein Film raus über Pamela Anderson und Tommy Lee, ne? Mit richtigen ja, großen Hollywood-Schauspielern. Ja. Und das ist auch so. Und keiner von denen ist darin involviert. Ja. Und das ist auch so, so.
Ja.
Weißt du, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, gehört deine Geschichte zur Public Domain und jeder darf damit machen, was sie wollen. Aber ich verstehe, was du meinst.
Also ich finde das auch grundsätzlich okay. Und zum Beispiel es gab ja auch die Serie über den O.J. Simpson-Fall und auch den American Crime Story heißt, glaube ich, Serie, ne?
Genau, ja.
Da haben sie ja auch über den Versace-Fall eine Staffel gemacht. Der ist ja so ein bisschen ähnlich in meinen Augen wie der Gucci-Mord. Und da ging es mir nicht so, muss ich sagen. Weil da wurde irgendwie das Schlimme an der Sache oder das Drama so in den Vordergrund gestellt. Aber hier, fand ich, waren so die Schauspieler so erpischt darauf, irgendwie jetzt was Großes zu zeigen, wie überragend sie diese Rolle spielen und dass es nicht mehr authentisch war, fand ich. Gerade bei Jared Leto zum Beispiel. Mhm. Also ich habe mir dann auch danach nochmal so richtige Interviews mit den echten Leuten halt angeguckt und das hatte einfach gar nichts damit zu tun, wie die gespielt wurden.
Ja, ja.
Ja, und dann auch so einen fake italienischen Akzent nachzumachen. Also, das habe ich auch erst so nicht verstanden. Also wieso muss das jetzt sein? Weil es sind offensichtlich Italiener und die werden ja kaum Englisch miteinander gesprochen haben. Warum muss ich dann im Englischen einen italienischen Dialekt machen? Okay, damit vielleicht
es Adam Driver spielen kann.
Ja, damit es vielleicht ein bisschen authentischer wirkt, aber irgendwie war ich nicht so ganz überzeugt davon.
Ich fand das auch total, ich meine, das ist halt dann so eine künstlerische Freiheit, die sich nehmen. Die machen den Film für den amerikanischen Markt mit amerikanischen Schauspielern, aber du nimmst halt hier ein Stück Geschichte, der zu Italien gehört und zur Gucci-Familie und veramerikanisierst, ver-USA-st den total. Anstatt eigentlich müsste das ein italienischer Film eigentlich sein mit italienischen Schauspielern und mit Subtitles halt. Ne? Yeah. Das wäre wahrscheinlich viel cooler geworden.
Ja, genau.
Auch wenn die Schauspieler eine große Leistung bringen, whatever. Lady Gaga hat ja auch italienische Wurzeln und spricht ja auch Italienisch. Aber ja, ich empfinde das genauso wie du. Das ist sehr Hollywood. Ich muss auch echt sagen, also der Film war zwar gut, aber ich fand den auch teilweise ein bisschen langweilig.
War sehr langgezogen, fand ich auch zwischendurch.
Also ich saß da manchmal und konnte mich kaum wachen. Also ich meine, ich war auch müde, aber
ja, okay, das war schon spät.
Ich bin dann immer so ein bisschen so, was ist jetzt passiert? Ach so.
Okay, wann wird denn jetzt endlich umgebracht?
Ja, das war so dann das Ende vom Film, ne? Ja. Ich fand das dann halt auch krass, wie man das dann gesehen hat. Also ich kann ja sowieso ganz schlecht Gewalt sehen auf dem Bild, also in Filmen und Serien. Und ich fand das schon krass, das zu sehen. Und dann wurde man einfach damit
alleine gelassen.
Ja. ist da einfach jemand hingegangen und aus dem Auto ausgestiegen und also einfach nur krass.
Ja, auch die Szene vorher, wie sie halt die Leute beauftragt und so und das war dann so komödiantisch irgendwie dargestellt. Ich meine, hallo, ja, die hatten...
Mit Selma Hayek noch.
Die hatten Auftragskiller beauftragt, um ihren Mann umzubringen. Und das ist wirklich passiert. Also,
ja. Ja, ich fand auch, also... Das ist halt so ein Film, wo Hollywood sich auf die Schultern klopft und sagt, jetzt haben wir wieder eine autobiografische Geschichte. Da haben wir Ridley Scott bekommen, Ridley Scott, da haben wir Adam Driver bekommen. Und das geht jetzt wieder, werden jetzt alle für einen Oscar nominiert. Lady Gaga bekommt wahrscheinlich auch einen Oscar für. Das sind diese typischen, die Hollywood liebt das, ne, zu sagen, wir, lass uns das mal wieder erzählen. Titanic und dies und das, die großen Tragödien in der Welt.
Ja, aber diese leben halt in ihrer eigenen Realität so.
Total. Aber ich fand es dann zum Beispiel auch krass, also zu lesen oder zu sehen, wie dann halt Gucci wirklich von denen quasi weggenommen wurde von der Familie. Mhm. Beziehungsweise Maurizio Gucci hat es ja wirklich selber verschwendet, das ganze Geld, ne?
Mhm.
Und also so laut des Films. Und auch zu wissen, so Gucci ist immer noch eine der größten Marken der Welt heutzutage und ist auf Rodeo Drive und so und keine einzige der Gucci-Familie hat was damit zu tun. Und so es krass. Gibt ja noch Gucci-Erben.
Ja, genau.
Also, dass die nicht mal 1% in der Firma haben. Nichts. Das sind irgendwelche anderen Menschen, die nichts mit dem Namen zu tun haben. Genau. Ich meine, sowas gibt es ja auch beim McDonald's und so, ne, die Leute, die das irgendwie,
ja, dann
das ist einfach ist nur interessant.
Franchise geworden, ne? Ja, das ist echt interessant, aber das kam auch nicht so richtig rüber in dem Film, fand ich so. Warum das eigentlich so passiert ist und wie,
ja. Aber ich denke mal, ich meine, ich frage mich, zum Beispiel Gucci muss das doch auch, also die Marke Gucci, die muss da ja mitgemacht haben oder da einen Stempel drauf gesetzt haben. Die wollen ja wahrscheinlich, dass die Leute weiterhin noch Gucci kaufen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also die schauspielerischen Leistungen waren gut.
Die fand ich auch alle gut. So. Al Pacino, mega. Also
ich fand den so super. Aber was fandst du denn jetzt von Jared Letos? Das war ein bisschen over the top?
Nee, oder? Also er hat das so gespielt, wie er die Rolle halt anlegen wollte. Und das fand ich völlig okay, muss ich sagen.
Ich fand das auch nicht over the top. Ich fand, das hat zu dem Film gepasst, wie die das halt haben wollten, mit ein paar Lachern drin und so. Und also alles in allem, klar, ich muss den jetzt nicht nochmal sehen.
Genau, so sehe ich ganz genau so, ja.
Ja, aber Adam Driver ist ja auch, ich finde den ja auch hot, ne?
Dachte ich mir, dass du ihn hot findest.
Weil der so gut ist und so männlich. Also nicht, dass ich hier irgendwelche männlichen Stereotype in irgendeiner Weise unterstützen will, aber das ist wahrscheinlich dann der falsche Ausdruck. Er ist sehr fleischig. Er hat große Hände.
Oh Gott.
Oh. Ja, also falls ihr den Film auch gesehen habt, sagt uns doch mal, was ihr denkt. Sagt uns doch mal, was ihr denkt von dem Film. Ich wusste auch, also ehrlich gesagt, gar nicht so richtig, worüber der Film ist. Ich wusste gar nicht, dass das die Geschichte ist. Aber ich finde das immer am besten, so in Filme reinzugehen, wenn man eigentlich gar nicht weiß, was kommt jetzt auf mich zu. Und am Anfang habe ich auch so gedacht, so, gucke ich jetzt Versace oder Gucci? Ach so, ist das bei beiden passiert?
Das ist eigentlich genau der gleiche Ablauf.
Ja,
ich von seinem Haus erschossen.
Ist das bei... Ja. Alrighty, well, wollen wir damit zum Thema dieser Woche kommen?
Yes, please.
Okay, heute habe ich mal ein bisschen eine andere Albtraumgeschichte für uns. Kein Mord, aber eine sehr damals berühmte Geschichte hier in Hollywood, auch wieder in den 90ern. Nämlich, es hat zu tun mit Einfluss, Geld, Sex und einem kleinen schwarzen Buch, wo sich jeder gefragt hat, welche Namen stehen in diesem Büchlein drin. Denn heute erzähle ich dir die Albtraumgeschichte von Heidi Fleiss oder wie man sie eher kennt, Madame Hollywood.
Wow.
Und Madame ist ja halt so eine, also eigentlich ein vornehmer Begriff für Puffmutter.
Okay, gut zu wissen.
Also eine Madame ist jemand, der Sexarbeit leistet und auch Sex, also wo Leute hinkommen und sagen, das ist das, was ich brauche für den und den Zweck. Und die Madame vermittelt dann andere Frauen.
Sexvermittlung.
Ja, genau. Und das ist natürlich etwas, das es schon so lange gibt, wie es Hollywood gibt. Also früher zum Beispiel, es gab immer irgendwelche Madames, immer irgendwelche Leute, die dann quasi die Kontakte von den einflussreichen Leuten und Stars haben, die so einen Service in Anspruch nehmen wollen und dann halt die Arbeit an die Frauen und Männer vermitteln.
Ich kann es kaum glauben. Zum Beispiel. Also ich finde das so unfassbar.
Aber das macht ja total Sinn für Hollywood.
Ja,
ne?
Schon.
Und zum Beispiel in den 30ern gab es, also seit es Hollywood gibt, gibt es das. Und in den 30ern gab es zum Beispiel auch einen Service und eine Madame, die hat dann Männern Lookalikes quasi. Also du konntest Sex mit Jean Harlow haben.
Oh mein
Jean
Gott.
Harlow war einer der größten Stars in den 30ern. Das war natürlich nicht Jean Harlow, aber die wurden dann halt so hergestylt, dass sie genauso aussahen und sowas. Ne? Also es hat eine lange Tradition in Hollywood. Und damals in den 70ern gab es auch eine Madame, die in Hollywood gerade die Zügel in der Hand hatte. Und das war Alex Adams. Aber zu der kommen wir gleich nochmal. Also 70er Jahre, Alex Adams ist gerade the big Madame of Hollywood. Und gleichzeitig wächst ein junges Mädchen in Los Angeles auf, namens Heidi Fleiss. In Mitte der 70er hat Heidi mit ihrer Familie in den Hills von Los Feliz gewohnt. Also Los Feliz, habe ich ja schon öfter gesagt, ist so East LA, ist eine total populäre Gegend, da wo ich auch gerne wohnen würde. Und da auch in den Hills, also das ist eine gute Gegend, eine sehr teure Gegend, da wohnen viele Familien und wenn man da ein Haus hat, muss man auch schon wirklich ein gutes Einkommen haben. Das war so eine ganz bodenständige, wohlhabende Familie. Der Vater, Paul, war ein Kinderarzt, ein sehr angesehener Kinderarzt in Los Angeles und die Mutter eine Lehrerin. Sie hatten insgesamt 6 Kinder und haben halt in ihrem Haus in den Los Feliz Hills gewohnt. Heidi wurde beschrieben, auch von den Nachbarn und von der Familie selber und von der Schwester und so und von Freunden als sehr intelligent. Sie hatte immer die Aufmerksamkeit auf sich, wenn sie irgendwo war. Sie hatte super viel Energie und wirklich jeder hat gesagt, sie war so, so schlau und super hübsch. Sie hatte auch einen guten Sinn für Humor und sie war mega charmant. Also sie konnte sich mit jedem unterhalten und sie hat jeden in ihren Bann gezogen. Sie war auch ein Tomboy, sie war total gut im Sport, also eine richtige Allrounderin. Sie wollte, wie viele Leute in Los Angeles oder viele Teenager, Filmemacherin werden irgendwann mal. Und sie hat dann mit dem Nachbarssohn hat sie sich richtig gut angefreundet. Steve heißt er. Und die haben dann zusammen auch immer selber so Filme gemacht mit der Kamera. Also, weißt du, so wie wir das auch früher gemacht haben, wo man das alles nacheinander filmen musste und dann musste das irgendwie richtig aussehen, als würde das zusammengehören. Und so haben die sich immer Drehbücher ausgedacht und haben zum Beispiel The Babysitter gemacht. Da haben die so ein Kinderwagen, wo nichts drin war, einen Berg runtergerollt und dann ist sie da hinterhergelaufen und dann haben sie sich das echte Baby ausgeliehen. Das hat sie dann so hochgehoben, damit das so aussah, als wäre der Kinderwagen weggerollt.
Voll gut.
Und dann so mit 13 Jahren entwickelte sie sich weg vom Tomboy, eher zu so einer Trendsetterin, war an Fashion interessiert und wurde langsam zur jungen Frau. Sie hat dann auch immer mehr das Interesse an der Schule verloren. Also sie war da irgendwie gelangweilt, wusste, das ist nicht ihr Weg. Sie wird nicht den akademischen Weg gehen, sondern sie wird irgendwie selber Karriere machen. Und hat dann zusammen mit Steve immer wieder angefangen, die Schule zu schwänzen.
Oh oh.
Die Eltern und die Mutter von Steve wussten das aber nicht, bis die Mutter von Steve eines Tages einen Anruf bekommen hat, dass er seit 66 Tagen nicht mehr in der Schule war.
What? Ja. Ja, toll.
Wie haben sie das geschafft? Sie haben dem Security Guard von der Schule Geld gegeben und haben ihn quasi gebribed und haben ihm gesagt, hier ist Geld und fahr uns doch nach Hollywood, damit wir da ins Kino gehen können. Und der Security Guard hat die dann nach Hollywood Mm-mm. gefahren und dort sind die dann ins Kino gegangen, wow. anstatt zur Schule.
Das ist leicht.
Also, genau. Also sie hat schon irgendwie immer das bekommen, was sie wollte. Ne? Mhm. Sie wollte halt auch unbedingt, also sie wusste schon immer, sie will mal viel Geld verdienen. Sie war total interessiert an Geld.
Mhm.
Und es war irgendwie so, Hauptsache Geld verdienen, egal wie. Und unter anderem brauchte sie das Geld auch, weil sie fast täglich zum Horse Racing ging, also zum Pferderennen und dort ihr Geld ins Glücksspiel steckte. Also je älter sie wurde als Teenager, ging sie immer mehr zu diesen Pferderennen und hat dort auf Pferde gesetzt. Und dafür brauchte sie natürlich Geld. Und dafür hat sie auch zum Beispiel Weed verkauft und alles Mögliche gemacht, um Geld zu verdienen. Sie hat also quasi täglich die Schule geschwänzt, ist entweder ins Kino gegangen oder zum Pferderennen, hat illegal irgendwelche Sachen gemacht, um Geld zu verdienen. Und mit 17 im Jahre 1983 hat sie dann gesagt, ich bin fertig mit der Schule und hat die Schule komplett verlassen. Und hat dann quasi ein Leben gelebt, in dem sie tagsüber beim Rennen war und abends im Club in Hollywood. Dann im Jahre 1984 haben sich Heidis Eltern scheiden lassen. Und sie ist zusammen mit ihrem kleinen Bruder zu ihrem Vater gezogen in ein Condo in Santa Monica, also eine große Wohnung, die einem selber gehört, also auch wieder eigentlich ein gutes Leben. Und hat nebenbei als Kellnerin gearbeitet auf dem Sunset Strip, weil sie auch nicht mehr zur Schule ging. Mhm. Aber viele sagen auch, dass zum Beispiel, dass ihre Familie so auseinandergebrochen wurde und dieser Bund in der Familie nicht mehr da war, dass es halt überhaupt nicht gut war für den Werdegang, auf dem sie sowieso schon war. Und dann hat sie in diesem Restaurant angefangen zu arbeiten. Cravings heißt es. Und dort hat sie dann so eine ganz andere Art von Freunde kennengelernt. Also viele Leute, die so Young Hollywood waren und zum Beispiel auch eine Freundin, die hieß Jennifer Young, die war in ihrem Alter, ihr Vater war ein Oscar-gekrönter Schauspieler, also so diese Kinder von Hollywood-Größen und junge, hübsche Frauen und die sind dann zusammen dort, haben gearbeitet und sind danach immer in irgendwelche Clubs gegangen und sind dann halt auch in diese exklusiven Clubs reingekommen, wo immer eine Schlange vor war, wo man irgendjemanden kennen musste. Und in diesen Clubs haben Jack Nicholson abgehangen und Jane Fonda und alle möglichen Hollywood-Größen.
Cool.
Und so sind sie dann quasi immer zu diesen Clubs gegangen und dann nach einer Zeit auch zu so diesen Celebrity-Partys, die in den Mansions stattgefunden haben, oder irgendwelche privaten Partys. Und so ging es halt immer weiter in diese Szene rein. Und es gibt halt, also so wie ich das sagen kann, da rutscht man am Anfang total easy rein. Also du kommst hier hin als junge Frau nach Hollywood. Du gehst ein paar Mal aus. Wenn du möchtest, kannst du auf diese Partys gehen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also das ist natürlich, da denkt man so, ja, Glamour, Glitz, die haben alles, riesengroße Mansions und so. Aber da fließen natürlich auch viele Drogen und keine Ahnung was. Mhm. Und ja, es gibt natürlich auch coole Celebs und glückliche Celebs und coole Partys, wo das einfach nur eine Party ist. Aber es gibt halt auch diese Szene, wo das dann alles so ein bisschen nicht so cool ist eigentlich, aber als junge Frau, weiß ich nicht, die hatten wahrscheinlich einfach nur Spaß. Auf jeden Fall werden sie im Jahre 1984 nach Beverly Hills auf eine Party von Bernie Kornfeld eingeladen. Und Bernie Kornfeld war ein bekannter Geschäftsmann, Finanzier der auch sehr bekannt war. Der war steinreich, wirklich steinreich. Der war also ein älterer Mann, der war schon Ende 50 und er war bekannt für seine wilden Partys und seinen Appetit für junge Frauen. Ist das nicht der ekelhafteste Satz, den du jemals gehört hast?
Ich hasse das.
So wird er beschrieben.
Ich muss kotzen.
Und zuerst wollte Heidi, also Jennifer Young, ihre neue Freundin, Celebrity-Freundin, hat sie dort mit hingenommen. Mhm. Und zuerst wollte Heidi gar nicht reingehen, wollte Heidi gar nicht zur Party. Und Jennifer hat gesagt, komm doch, komm, wir gehen und so. Dann sind sie halt reingegangen. Und dann hat Heidi dieses Haus gesehen, dieses riesengroße Beverly Hills Haus. Sie hat noch nie so ein Haus gesehen und hat gesagt, wem gehört dieses Haus? Den möchte ich kennenlernen. Das ist der Lifestyle, den ich möchte. Dann hat Jennifer Heidi diesem Bernie vorgestellt. Mhm. Und so wie Jennifer es beschreibt, waren Heidi und Bernie sofort unzertrennlich.
Ja, hin und weg.
Hat seine Seite nicht mehr verlassen. Ja. Am Ende des Abends musste Jennifer sie wieder da rausziehen. Also erst konnte sie nicht reinkriegen, da konnte sie nicht rauskriegen.
Liebe auf den ersten Blick.
Liebe auf den ersten Blick. Ja. Und dann hat sie halt eine Beziehung mit diesem Mann angefangen. Sie war 18. Er war 57.
Das geht nicht, Alina.
Und er sah aus, also er war dieser kleine, alte Mann, der aussah wie Santa Claus. Wirklich, wenn du füllst das. Und damit haben wir exklusiv die Verbindung zu heute. Dann heute ist Nikolaus, also Happy...
Oh, stimmt.
Happy St. Nikolaus. Wir haben hier auch einen Nikolaus in unserer Geschichte. Ein Sex-Nikolaus. Und genau, also die haben dann angefangen quasi abzuhängen, eine Beziehung zu führen. Sie hat aufgehört, als Kellnerin zu arbeiten und angefangen, für ihn zu arbeiten als Sekretärin. Und hat halt seine ganzen Trips organisiert und war quasi, hat so organisatorische Sachen für ihn gemacht. Das wusste ihre Familie auch. Eine andere Freundin von Heidi, Deborah Laufer, hat gesagt... Ja, dann sind wir in die Bahamas geflogen, da haben die mich mit eingeladen. Dann sind die mit einem Privatjet in die Bahamas geflogen. Und als es denen dort langweilig wurde, sind sie mit einem Privatjet weiter nach Frankreich geflogen, weil Bernie dort ein Schloss gehörte. Mm-mm. Dann haben sie etwas Zeit in diesem Schloss verbracht, sind mit einem Rolls-Royce rumgefahren. Also wirklich, das Luxus, Luxus, Luxus. Sie wurde mit Geschenken überschüttet. Sie hatte alles, was man sich wünschen kann. und sie hat ihn wirklich gemocht. Aber das Problem war, dass Bernie halt nicht nur an einer Frau interessiert war. Der konnte haben, was er wollte mit dem Geld. Wenn er Sex wollte, konnte er das haben. Und das hat er halt auch gemacht. Mhm. Und das hat sie natürlich gestört. Und nach 4 Jahren zusammen trennten sie sich dann im Jahre 1988. Aber sie blieben weiterhin in Kontakt, weil Heidi wollte natürlich in dieser Welt auch bleiben.
Klar.
Also sie hat das jetzt einmal mitbekommen und jetzt gibt's auch kein Zurück mehr. Aber jetzt war sie halt getrennt von Bernie und musste das halt irgendwie selber hinkriegen. Laut Steve, ihrem Kindheitsfreund, mit dem sie immer noch befreundet war, hat sie gesagt, ich stelle mir vor, wie ich mit langen roten Fingernägeln in einem schönen Cadillac den Sunset Strip hinunterfahre. Und sie wusste halt einfach nur, das ist das, was ich will und da gibt es einen Weg dahin. Mhm. Also als erstes brauchte sie eine neue Wohnung, also ist sie mit Jennifer Young in eine Wohnung zusammengezogen. Und Jennifers Mom war eine Immobilienmaklerin. Mhm. So wie bei Selling Sunset, ich weiß ja nicht, ob du schon mal reingeguckt hast, aber so richtig so diese Millionen-Dollar-Homes für die Reichen verkauft hat. Und da macht man natürlich immer viel Kommission. Mhm. Und die kannte die Celebrities, hatte voll viel Geld und hat denen halt die Häuser vermittelt. Mhm. Zum Beispiel hat Jennifers Mom auch O.J. Simpson sein Haus vermittelt und so weiter. Da waren wir ja mal, du und ich.
Ja, stimmt.
Und dann hat Heidi gesagt, okay, dann werde ich jetzt auch Immobilienmaklerin.
Okay.
Und da muss man ja quasi so eine Immobilienlizenz machen und so einen Test machen. Und der ist auch total schwer.
Ehrlich?
Also ich kenne auch Freunde, zum Beispiel Kelsey und so, die sind Immobilienmaklerinnen. Aha. Die haben den beim ersten Mal nicht gepackt und mussten den dann halt zum zweiten Mal machen.
Okay.
Und ist wirklich nicht so einfach, muss man lange für lernen. Aber Heidi hat das sofort beim ersten Mal geschafft.
Super.
Und hatte nun ihre Immobilienlizenz und hatte natürlich auch direkt eine Mentorin in Jennifers Mutter, die ja schon voll im Business drin war. Das Problem war aber, dass Heidi einfach zu viel Party gemacht hat. Mhm. Also sie dieses Leben, dieses Partyleben, das hat sie halt einfach nicht aufgeben können. Und dazu kam, dass sie immer mehr Drogen genommen hat. Besonders Kokain.
Nicht gut.
Ja. Mm-mm. Und laut ihren Freunden war das halt so, dass diese Drogen nicht mehr nur noch auf Partys genommen wurden, sondern mittlerweile einfach täglich genommen wurden. Mm. Und somit war Heidis Immobilienkarriere nach bereits 6 Monaten auch wieder zu Ende.
Schade.
Aber sie wollte halt diesen Lifestyle unbedingt haben und den musste sie ja irgendwie bekommen. Und wie bekommt man den, wenn nicht aus einer eigenen Karriere? Von älteren, reichen Männern.
Natürlich.
Das war ihr Businessplan.
Das ist leicht, glaube ich.
Genau.
Das ist leichter als Immobilienmaklerin zu sein.
Ja, ja, wenn du, die ist ja immer noch, keine Ahnung, 22 Jahre alt, 21. Da
gar kein Problem.
Dann hat sie den Produzenten Ivan Naj kennengelernt. Und die beiden hatten zum Beispiel gemeinsam, dass sie beide Geld mochten, Drogen mochten und Gambling mochten.
Wow.
Also zum Beispiel der Santa Claus-Freund, den sie vorher hatte, der war halt überhaupt nicht an so Glücksspiel und sowas interessiert. Aber Ivan war halt auch so genau an diesen ganzen ungesunden Sachen interessiert. Und deshalb war das eigentlich eine sehr gefährliche Kombination. Mhm. Die beiden waren aber halt, hatten so eine richtige steamy Relationship. Also der war natürlich auch viel älter als sie. In einem Zeitungsinterview hat sie gesagt, quote, das erste Mal, als wir Sex hatten, hat er mich gezwungen. Aber ich mochte es.
Alina!
Mhm.
Das geht nicht.
Ja.
Oh nein.
Und der Reporter, der das geschrieben hat, hat auch gesagt, ja, also eigentlich hat sie ja gerade gesagt, dass sie vergewaltigt wurde, ja, aber sie hat ihn nicht der Vergewaltigung angeklagt. Sie hat gesagt, dass sie es mochte.
Ach, nee.
Also ganz...
Das ist alles falsch daran.
Ja.
Scheiße.
Ja, und das lag natürlich auch daran, dass sie immer mehr Drogen genommen hat. Aber es war dann zum Beispiel auch so, manchmal hat sie sich mit Ivan gestritten und hat ihre Schwester angerufen und die hat sie dann abgeholt. Und dann am nächsten Tag waren die wieder head over heels in love,
ja,
weißt
ja,
du, so, ne?
So,
so eine richtig richtig toxische Beziehung. Mhm. Eine ihrer Freundinnen ist dann eines Tages auch zu ihr gegangen und hat gesagt, hör mal, cool it mit den Drugs, so, hör mal, schraub's mal ein bisschen runter.
Mhm.
Das ist nicht mehr gesund. Mhm. Und dann hat sie gesagt, du gibst mir jetzt mal alles, was du hier hast, bevor es zu spät ist. Mhm. Und die hat gesagt, die hatte wirklich überall die Drogen in den Klamotten eingerollt und im Schrank und in der Toilette und in Kleenex-Boxen und überall. Und daraufhin hat Heidi aber quasi genau das Gegenteil gemacht und hat sich von diesen Freunden distanziert, die gesagt haben, nimm doch mal ein bisschen weniger Drogen.
Klar.
Und hat gesagt, ihr könnt mich mal, und hat dann immer mehr Zeit mit diesem Ivan-Produzententypen verbracht. Es wusste auch niemand so richtig, wo dieser Ivan sein Geld her hatte, weil der war zwar Produzent, aber der hatte jetzt keine Mega-Credits, weißt du? Der hat mal hier ein paar Fernsehserien produziert oder so, aber jetzt nicht die großen Hollywood-Blockbuster, also, ne? Aber irgendwie hatte der halt Geld, aber der hat auf jeden Fall, also ich habe ein paar Interviews mit dem gesehen, der hat auf jeden Fall Dreck am Stecken. Jetzt sind wir im Jahre 1988. Heidi ist 22 Jahre alt. Und ich habe dir doch eben erzählt, dass die große Madame in den 70er Jahren bereits Madame Alex war.
Mhm.
Die ist jetzt in den 80er Jahren immer noch die Top-Madame in Hollywood. Und im Jahre 1988 treffen sich Madame Alex und Heidi.
Mhm.
Es gibt ein paar verschiedene Erzählweisen davon, je nachdem, wie man fragt, wie genau die beiden sich kennengelernt haben. Den Reportern, die danach darüber berichtet haben von der LA Times, die wissen auch nicht hundertprozentig, welche Erzählweise richtig ist. Aber einmal gibt es die Erzählweise, dass Ivan Naj Heidi an Alex verkauft hat, weil er irgendwie $450 Gambling-Schulden hat oder irgendwie sowas. Und die andere Erzählweise ist aber, dass Heidi und Alex sich einfach getroffen haben auf einer Party oder Ivan kannte die halt und die haben sich halt getroffen und Heidi hat sich entschieden, für sie zu arbeiten. Mhm. Und dann gibt es noch die Erzählweise von Ivan selber, der sagt, ich habe Alex angerufen und habe gesagt, hey, ich habe hier dieses neue Mädchen, ich habe hier eine neue Freundin, die solltest du mal kennenlernen. Und dann hat Alex bereits gesagt, ha, was für ein Zufall, die arbeitet schon für mich. Also ich glaube eher, dass Ivan die Verbindung hergestellt hat.
Okay.
Mit dem Ziel, sie zu prostituieren. Mhm. Aber Madame Alex hat eigentlich den Profit dann davon gemacht. Mhm. So, ne? Auf jeden Fall, aus irgendeinem Grund haben die sich getroffen. Und wie heißt sie? Heidi hat sich entschieden, für Alex zu arbeiten. Man fragt sich natürlich, warum entscheidet sich eine Frau aus gutem Hause und dies und das, jetzt auf einmal Sexarbeiterin zu werden? Aber sie brauchte ja auch irgendwoher das ganze Geld fürs Gambling und für diesen Lifestyle, den sie unbedingt haben wollte. Und wenn man Sexarbeit sagt, dann stellt man sich ja immer so vor, wie wir das kennen, zum Beispiel so aus einem Trailer heraus oder an der Straße oder in einem Bordell oder so, mhm. aber in L.A., so wie das hier von Alex geleitet wird, da ist das halt mehr so Escort-mäßig. Mhm. Ne? Und dann halt nur...
Und an Reiche.
Genau, du wirst vermitteln an Reiche, auf irgendwelchen Partys nur mit Reichen. Und da kriegst du nicht 50 Euro für, sondern Tausende von Dollar. Und
dann war das eigentlich das, was sie eh gemacht hat, weil sie ja eh reiche Männer kennenlernen wollte, um reich zu werden. Und so wurde sie eben dafür auch noch bezahlt. Also
genau. Und es ist halt auch nicht eben so, dass dann am Abend, weiß ich nicht, wie viele Leute vorbeikommen, sondern die fliegen teilweise mit denen auch in Urlaub und wollen die einfach nur dabei haben. Genau. Oder wollen, ne, so die Frauen wurden auch manchmal einfach nur dafür angestellt, auf eine Party zu kommen, damit einfach mehr Leute auf der Party sind und dass es gut aussehende junge Frauen sind und so, ne. Auf jeden Fall hat Heidi angefangen, für Madame Alex zu arbeiten und hat dann auch gemerkt, oh, damit kann ich Geld verdienen. Super. Aber bevor sie überhaupt anfangen durfte, musste sie eine von Madame Alexes bekanntes Makeover mitmachen. Mhm. Also jede Frau, die für Madame Alex gearbeitet hat, musste zuerst ein komplettes Makeover durchmachen, damit sie dem Standard von Madame Alex entspricht und damit sie nicht billig aussieht oder, so wird das gesagt, oder billige Klamotten anhat, sondern anspruchsvoll, edel. Also die wurden zum Friseur geschickt, zum Top-Friseur. Die haben eine Maniküre bekommen, die haben neue Klamotten bekommen. Mhm. Das hat alles Madame Alex bezahlt. Und erst dann durften sie sich mit den Männern treffen, die die Frauen halt bestellt haben bei Madame Alex. Ein typisches Date wird von Frauen, die damals für Madame Alex gearbeitet haben, als typischer Sex, langweiliger Sex beschrieben. Und jedes Mal, wenn jemand irgendetwas wollte, was nicht zum normalen, in Anführungsstrichen, Sex gehört, direkt $1,000, $2,000 mehr, wie viel auch immer. Oder wenn die Frau gesagt hat, das möchte ich nicht machen, auch gar kein Problem. Mhm. Also das war nicht so, dass der Pimp oder so dann, der männliche Pimp dann gesagt hätte, nein, du machst das jetzt, sondern die mussten nichts machen, was sie nicht wollten. Also die Frauen haben super viel Geld verdient damit, aber die Madame hat natürlich noch mehr Geld damit verdient. Und sie musste nichts, also musste sich nicht ausziehen, musste nichts selber machen. Sie hat teilweise ihr Bett gar nicht verlassen, während sie Geld verdient hat. Aber sie hatte halt das kleine schwarze Buch mit den ganzen Kontakten drin, mit den ganzen Männern, die dieses Kunden ganze waren. Netzwerk an die, genau. Und das ist halt ihr, und sie hat das halt vermittelt und sie, das ist halt ihre Rolle gewesen, ne? Aber das ist halt wirklich dann so, die Frau geht auf ein Date, bekommt ein gewisses Gehalt und Madame Alex bekommt 50% davon.
Krass.
So, ne, ist das Geschäftsmodell. Und das fand Heidi halt super interessant, ne? Diesen Job.
Diese Rolle.
Und diese Rolle. Und dann hat Heidi angefangen, Alex zu studieren und genau zu gucken, wie macht sie das. Und Alex hat Heidi auch total gemocht. Und nach kurzer Zeit hat Heidi halt auch offiziell angefangen, Alex zu helfen mit den organisatorischen Sachen. Also eine andere Frau, die für Alex gearbeitet hat, sagt, sie ist einmal dorthin gekommen und da war Heidi gerade am Telefon und hat arrangiert, dass ein paar Frauen nach Saudi-Arabien geflogen werden für einen Job.
Oh Gott, das ist so schrecklich alles.
Und die Frauen haben halt auch gesagt, in den 80ern, da sind halt diese ganzen saudi-arabischen Scheichs ständig nach L.A. gekommen, mhm. weil L.A. ist ja auch eine Ölstadt, ne? Also da war einfach so viel Geld. Mhm. Anyway, wie hat es Alex geschafft, jahrelang wirklich, die ist ja wirklich seit 20 Jahren fast jetzt, die Madame von Hollywood, und wie hat sie es geschafft, das Geschäft so lange laufen zu lassen und ohne verhaftet zu werden? Sie hat gleichzeitig als Informantin gearbeitet. Also sie hatte quasi einen Deal mit der Polizei.
Gott, wie aufregend.
Und du kannst dir ja vorstellen, also die Information habe ich nicht offiziell irgendwo gelesen, aber du kannst dir ja sicherlich vorstellen, dass die hohen Tiere der LAPD oder der Beverly Hills PD auch auf dieser Client-List mit waren. Ne?
Ja.
Und aber irgendwie muss man das ja trotzdem rechtfertigen, und deshalb hat sie halt einen Deal gehabt mit denen, wo sie gleichzeitig eine Informantin war für die Polizei. Sie hat das aber so gemacht, sie hat also ihre Clientlist total gut geschützt und hat nie irgendwelche von ihren großen Tieren oder den großen Celebrities oder irgendwelche Skandale informiert an die Polizei. Aber immer wenn irgendwelche komischen Männer irgendwelche Wünsche geäußert haben, wie Sex mit Kindern.
Oh.
Die Leute hat sie dann sofort an die Polizei gemeldet. Gut. Und da konnte die Polizei halt auch dann wirklich jemanden verhaften. Und dann haben sie mal, oder wenn sie wusste, da gibt es Kinderpornografie oder irgendwelche Sachen, hat sie quasi der Polizei gegeben. Und dafür hat die Polizei gesagt, die hätten wir ohne dich nie gefunden. Gut. Deshalb kannst du dein Business weitermachen. Ne? Hört sich ja eigentlich nach einem guten Arrangement an, ne? Weil Sexarbeit sollte ja illegal sein. Das hat Alex halt so. Und wenn du Alex siehst, das war also keine, die sah aus wie eine Omi. Mhm. Also das war so eine, die war selber keine Sexarbeiterin. Ja, genau. Für Heidi lief es natürlich gut im Sinne von, sie hat viel Geld verdient als Frau für Alex. Aber sie hat auch weiterhin immer mehr Drogen genommen. Mhm. Also das hörte natürlich nicht auf in so einem Job auch. Und sie hat sich mittlerweile dann auch mit Jennifer Young, ihrer Freundin, verstritten, weil sie so viele Drogen genommen hat. Die hat sie dann aus der Wohnung rausgeschmissen. Gleichzeitig hatte Heidi immer noch was mit diesem Ivan Nash zu tun. Also die waren auch irgendwie immer auseinander und getrennt, aber haben sich nie komplett voneinander entfernt. Und es war auch so, laut Heidi hat er sie auch öfter mal geschlagen oder wurde handgreiflich. Und dann eines Tages hat sie eine einstweilige Verfügung gegen Ivan erwirkt und wollte halt, dass er von ihr entfernt bleibt, hat sie dann aber ein paar Tage später wieder zurückgenommen, und irgendwie am gleichen Tag, als das alles passiert ist, ist Madame Alex auf einmal überraschenderweise verhaftet worden von der Polizei. Das war im Jahre 1989, da musste sie halt vor Gericht, Madame Alex, und dieser Gerichtsfall, der würde sich 2 Jahre lang jetzt erstmal ziehen, und in den 2 Jahren, da Alex ja jetzt weg war, hat Heidi ihre Chance ergriffen.
Krass.
Man weiß nicht genau wie, aber irgendwie ist Heidi an das kleine schwarze Buch von Madame Alex gekommen, und damit hatte sie natürlich die Macht.
Ja.
Dieses Buch, das ist echt so viel wert, da sind so viele Informationen drin, weil da steht dann zum Beispiel auch drin, der Mann oder der Celebrity und die Kontaktdaten und zum Beispiel auch, was die halt sexuell präferiert haben. Ja. Und zum Beispiel Madame Alex hat das Buch immer versteckt gehalten in ihrem Haus und niemand hat das gesehen, und man weiß nicht genau wie, also es wurde ihr nicht angeboten von Madame Alex, aber Heidi hat das Buch bekommen.
Krass.
Und hat dann angefangen, die ganzen Leute aus dem Buch anzurufen und gesagt, hey, ich bin jetzt die neue Madame in Town. Ich habe das Buch.
Geil.
Ich habe das Buch. Wenn du was willst, kannst du dich an mich melden, an mich wenden. Und die Männer haben es natürlich gemacht.
Ja, klar.
Ist ja klar.
Die
wollten ja nicht aufhören. Und ja, denen ist das ja letztendlich egal. Also die mussten der natürlich vertrauen, aber irgendwie hat sie das geschafft. Wissen wir ja schon, sie war eine sehr charmante Person. Das Vertrauen von denen sofort zu gewinnen. Und dann kam natürlich das Business rein, also rechts und links. Und dann hat sie gemerkt, oh, Ich brauche Frauen, die diese Aufträge auch austragen für mich. Und dann hat sie angefangen, Heidi Girls zu suchen. Und dann hat sie echt also Leute rausgeschickt, die einfach in Hollywood, auf dem Hollywood Strip, zu Frauen, die gerade angekommen sind oder da, wo man wusste, oh, keine Ahnung, die ist gerade neu in Hollywood oder die läuft hier rum. Hey, hast du Interesse daran zu modeln? Also die hatte dann so Scouts quasi eingestellt. Mhm. So Scouts, die in der ganzen Stadt für sie Heidi Girls gesucht haben. Und hey, wenn du ein bisschen Geld dazu verdienen willst, ich habe hier, wende dich an Heidi. Das ist so ein Escort-Service. Und dann haben die Mädchen manchmal gesagt, nein, möchte ich nicht. Und dann aber irgendwann brauchte jeder Geld. Mhm. Und dann haben sie dann halt angerufen. Oder manche Frauen haben auch sofort gesagt, ja, auf jeden Fall, total gerne. Warum nicht? Ist halt easy, besser als Kellnern. Und so hat sie dann quasi nach und nach ihre Frauen aufgebaut. Und genau wie Alex, bevor jede Frau anfangen durfte, musste sie ein Makeover machen. Und dann ist Heidi halt mit ihnen zu ihrem Friseur gegangen, hat das komplett Makeover in Cash bezahlt. Und der Friseur selber hat auch gesagt, irgendwann habe ich gesagt, hör mal, Heidi, du arbeitest aber keinen normalen Bürojob, oder? Weil du bezahlst immer in Cash. Und Heidi so, nein, ich bearbeite keinen normalen Job.
Okay.
Dann hatte sie innerhalb von einem Jahr hatte sie 100 Frauen, die unter ihr arbeiteten. Boah.
Krass.
Und die Frauen haben gesagt, es war halt so, dass unter Heidi zu arbeiten, war es anders als unter irgendwelchen anderen Pimps zu arbeiten oder sogar anders als unter anderen Madams zu arbeiten, weil die war nicht herablassend, die war respektvoll. Wenn eine Frau gesagt hat, das möchte ich nicht machen, hat die gesagt, okay, dann rufe ich jemand anderen an. Und es gab kein Bullshit. Also es gab nur, das sage ich dir, was gemacht wird und dann wurde das auch so gemacht. Ja. Und die Frauen, teilweise, die interviewt wurden, haben gesagt, bei anderen Madams war es so, dass die haben immer versucht, einen noch irgendwie über den Tisch zu ziehen oder dann doch irgendwie weniger zu bezahlen oder so. Ja. Ne? Nach kurzer Zeit war es halt so, dass Heidi keine Frauen mehr suchen musste, sondern die Frauen sind zu ihr gekommen. Jeder, der in dem Bereich arbeiten wollte, wollte für Heidi arbeiten, weil sie die Beste war. Und auf der anderen Seite, als Mann oder als Celebrity, was auch immer, wenn du ein Klient von Heidi werden wolltest, der von Heidi Mädchen oder Frauen bestellen darf, konntest du nicht einfach nur sagen, ich hätte gerne eine Frau, sondern du musstest erst von jemandem empfohlen werden. Das war wie so ein exklusiver Club, weißt du? Also, um auch sicherzugehen, dass die Frauen auch irgendwie abgesichert sind. Und so hat sich Heidi langsam, aber sicher ihr Imperium aufgebaut. So ist das abgelaufen. Wenn ein Mann jetzt zum Beispiel auf diesem Little Black Book ist und er gehört zu den Auserwählten, der den Service in Anspruch nehmen darf, hat er Heidi angerufen, hat gesagt, das ist, was ich möchte. Zum Beispiel eine Frau mit langen Beinen, die Brüste sind mir egal. Oder eine Frau mit großen Brüsten. Oh, so haben sie das gesagt. So erzählen die das, ne? Und dann hat Heidi gesagt, und dann haben die gesagt, das ist das, was ich möchte. Ich möchte die für einen Tag, für zwei Stunden, fürs ganze Wochenende, um zu reisen, für dies, für das. Und dann hat Heidi gesagt, da habe ich eine Frau für dich. Dann hat die Frau mit ihm telefoniert. Dann hat er gesagt, okay. Dann wurde die Frau von einem Fahrer dorthin gebracht und dann auch wieder abgeholt. Und jeder 50-50. Und ungefähr pro Nacht im Schnitt $1,500 haben die gemacht, beziehungsweise pro Job. Aber das wäre in heutigem Geld $2,800. Mhm,
ja.
Und dann natürlich alles andere immer extra. Also das ist nur so der Base, der Base Price.
Ja, ja, klar. Wenn
man irgendwas drauf möchte oder ein ganzes Wochenende oder so, ist natürlich wieder was ganz anderes. Die Frauen, die damals, die Heidi Girls, ich habe eine Dokumentation darüber geguckt, die erzählen in dieser Dokumentation, was auch teilweise die Männer wollten, was so ihre komischsten Erfahrungen waren mit diesen Männern.
Erzähl.
Also, unter anderem wollte ein Mann, der hat sich quasi selber als Frau angezogen, also ganz in Schwarz und dann so eine blonde Perücke. Und er wollte, dass die Sexarbeiterin sich auch genauso anzieht. Und dann wollte er sich mit ihr aufs Bett setzen und dass sie so wie beste Freundinnen reden. Mhm. Und so über Jungs und dies und das und so tun, als wären die beste Freundinnen und das hat ihn angetönt.
Ja, ist ja nicht schlimm.
Ich will auch hier niemanden kinkshamen. Solange es niemand anderen verletzt und solange es einvernehmlich ist, jeder wie er möchte. Aber das habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Dann kommst du da so hin, so, hey, Babe, ich bin ready. Oh my God, did you hear what Tiffany said? So, okay. Dann jemand anders hatte einen Fußfetisch. Ich meine, das kennen wir ja, ne? Das ist ja jetzt nichts Neues. Ich auch. Aber dann ging es so weit. Also er hatte nicht einen Fußfetisch. Manchmal hört man jetzt ja, dass die dann so auf so Stinkefüße stehen oder sowas, ne? Aber hier war das so. Also er wollte ihre Füße quasi baden und massieren. Und dann hat sie gesagt, und eines Tages gab es ein offizielles Zertifikat, auf dem festgehalten wurde, dass er und meine Füße verheiratet sind.
Nein.
Da gab es eine Zeremonie, wo er die Füße geheiratet hat.
Alina.
Mhm. Puh. Und einer hat sich also selber als Baby verkleidet, ein Mann.
Ja.
Und das hat man ja schon, das habe ich schon mal gehört, so dieser Fetisch, dass die sich dann quasi bemuttern lassen.
Lassen sich wickeln und füttern. Mhm.
Genau, ja. Und egal was es war, Heidi hatte halt jemanden für diese besonderen Ansprüche. Du könntest dich auf Heidi...
Oder? Bei manchen Jobs.
Ja, ich denke schon. Du konntest dich auf Heidi verlassen. Das war einfach zuverlässig und... Ja, Heidi war zum Beispiel auch mit vielen der Frauen, die für sie gearbeitet hat, befreundet. Und Heidi hat dann natürlich immer mehr Geld gemacht, genau wie sie immer wollte. Mhm. Das kannst du natürlich nicht einfach so auf die Bank bringen, das ganze illegale Cashgeld. Ja. Und dann hat sie halt ein riesengroßes Haus gekauft in den Hollywood Hills. Also wirklich eine große Mansion, so wie die Hollywood-Stars. Mhm. Ne? So ein richtig fettes Ding in den Hills mit Ausblick über L.A.
Krass.
So viel Geld hat die gemacht. Die hat gesagt, in den ersten 4 Monaten hat die ihre erste Million gemacht.
Unglaublich. Und die Madame Alex, die war im Gefängnis immer noch.
Die war immer noch in ihrem Gerichtsprozess und in and out of... Die konnte ja dann auch, wenn du vor Gericht stehst, kannst du ja nicht mehr weitermachen in dem Moment. Klar. Ne? Das, wofür du angeklagt wirst.
Wow.
Genau. Mhm. Und in dieser Mansion hat sie aber natürlich auch große Partys geschmissen. Zum Beispiel, sie hat eine Party geschmissen zu Ehren von Mick Jagger für irgendwas. Und da waren auch Jack Nicholson und Prince und Produzenten. Also das heißt nicht, dass Jack Nicholson und Prince, die wurden nie bestätigt als irgendwelche Klienten von ihr. Das heißt auch nicht, dass die wussten, was die macht beruflich. Mhm. Aber natürlich hat sie selber bei diesen Partys trotzdem genug Leute getroffen, die ihren Service wahrscheinlich in Anspruch hatten, genommen haben. Und natürlich waren ihre Frauen bei diesen Partys auch anwesend. Eine der Heidi Girls hat gesagt, manche Celebrities, von denen man es nie denken würde, die einfach die nach außen hin der perfekte Gentleman sind und so richtig der beliebte, typische Celebrity, die perfekte Frau haben, 2 bis 3 Kinder und alles sieht perfekt aus. Und die, als sie hat dann zum Beispiel, eine hat gesagt, als ich von diesem einen gehört habe, dass der den Service von Heidi in Anspruch nimmt, habe ich aufgehört, seine Filme zu gucken. Sie hat gesagt, das war einer der größten Stars zu der Zeit. 2 oder 3 Kinder, nach außen einfach der perfekte Star. Es war auch so, dass, also es wurde nie bestätigt, aber es wurde angenommen, dass Hollywood-Studios, richtig die richtigen Studios, diesen Service in Anspruch nehmen für ihre Leute.
Ja, glaube ich auch.
Also nicht nur individuelle Personen, sondern ein richtiges, offizielles Hollywood-Studio, was natürlich nicht offiziell dann in der Buchhaltung sagt, Heidi's Girls, sondern irgendwas anderes.
Mhm.
Also wir sind jetzt so Anfang der 90er und Heidi is on top of the world. Es ist alles perfekt, sie macht super viel Geld, sie hat Frauen, die schönsten Frauen LAs, die für sie arbeiten wollen, das heilige Black Book und es läuft alles super, also natürlich privat nicht so, ne? Drogen und so weiter und hat auch keine Beziehung und immer wieder mit diesem Ivan on und off, aber Genau, 1992 ist sie bei ihren Eltern zu Hause und ihre Mutter sagt, sie war halt zu Hause bei uns und ihr Handy klingelte die ganze Zeit und sie musste die ganze Zeit irgendwas regeln. Und dann habe ich gefragt, was ist denn los? Was machst du denn eigentlich? Ne? Wer ist das denn? Und dann hat Heidi halt gesagt, also, weil Heidi war auch jemand, die hat das nicht verheimlicht, dass sie das war. Die hat damit geprahlt. Also die war auf Partys und die hat zum Beispiel auch irgendwelche Partys organisiert für Young Hollywood Stars, also wirklich junge, gut aussehende Schauspieler. In irgendwelchen, auf dem Sunset Strip, in irgendwelchen Bars war die mit ihren Frauen und selbst die haben das da in Anspruch genommen und die hat das wirklich jedem erzählt, auch was sie macht. Als wäre das so eine richtige Karriere, weißt du? Die hat damit so richtig geprahlt. Das ist das, was ich mache. So und so viel Geld mache ich damit. Und ich bin die beste Madame, die größte Madame, die Hollywood jemals gesehen hat. Und die Leute haben teilweise gesagt, so, hä, das ist doch jetzt nichts, womit man eigentlich angeben sollte. Aber okay. Und dann war sie halt bei ihrer Mutter. Und die Mutter hat gesagt, was machst du? Und dann hat sie gesagt, ganz L.A. weiß es eh schon. Also ich bin eine Madame und ich bin reich und bla bla bla. Und die Mutter hat halt in ihrem Interview gesagt, also ich liebe meine Tochter. Und was hätte ich sagen sollen? Hätte ich gesagt, ich finde das nicht gut, hätte sie auch nicht aufgehört. Ich wollte meine Tochter nicht verlieren. Ja. Wenn das das Leben ist, was sie sich ausgesucht hat, dann ja, dann
das ist ihre Entscheidung, macht
dein Ding.
Sie ist
so
volljährig, genau. Muss selber wissen.
Ja, ja, sehe ich genau. Auch so. So, dann musst du dir vorstellen, Heidi on top of the world, thriving, hat das kleine schwarze Buch. Alex, die davor 20 Jahre lang alles geregelt hat, sitzt in ihrem Gerichtsprozess, die war auch mittlerweile krank. Also sie hat auch gar nicht mehr arbeiten können, weil sie immer kranker wurde. Okay. Sie konnte kein Geld verdienen mit irgendwas anderes. Sie hat ihr Geld an die Rechtsanwälte verloren. Sie hat eigentlich alles verloren, was sie sich aufgebaut hat. Und hat halt auch gesagt, dass es Heidis Schuld war.
Oh.
Und dann hat sie eine Reporterin bei der LA Times angerufen und hat ihr das alles erzählt. Hat die Reporterin angerufen, Sean Hubler, im Jahre 1992 und hat gesagt, hi, ich bin Alex, ich war mal mit einer Madame und ich habe eine Rivalin und wegen ihr habe ich alles verloren und die leitet aber gerade den größten, quasi das größte Sexgeschäft in Hollywood. Und dann hat Sean, diese Reporterin, gesagt, okay, was? Das muss ich jetzt erstmal verifizieren, dass das stimmt. Wie heißt denn deine Rivalin? Okay. Ja, Heidi Fleiss heißt sie. Hier ist ihre Telefonnummer. Und dann hat die Sean von der LA Times bei Heidi angerufen und hat gesagt, hör mal, stimmt das? Und dann hat die Heidi gesagt, ja, kannst gerne vorbeikommen, wenn du ein Interview möchtest. Ah.
Gut.
Und die Reporterin hat gesagt, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die mich einlädt, aber dann bin ich da halt hingefahren, in die Hills, Benedict Canyon Road, an den Häusern von vielen Filmstars vorbei. Und auf jeden Fall ist sie dahin, hat die Heidis Assistentin, eine junge blonde Frau, kam, hat sie abgeholt am Gate und dann hat sie ein Interview gegeben. Gleichzeitig hat Alex, die alte Madame, Alex hat bei ihren Kontakten bei der Polizei angerufen, womit sie früher einen Deal hatte und hat denen gesagt, hör mal, helft mir Revanche, helft mir Rache zu nehmen an Heidi und bastet das Business von der. Und irgendein neuer Cop bei der Beverly Hills PD hat gesagt, oh ja. Und dann kam auch noch der Artikel raus in der LA Times und es kam alles zusammen. Und dann hat dieser Cop diesen Artikel genommen und ist in den Polizeiraum reingegangen, hat gesagt, ich möchte diese Frau festnageln. Und dann wurde ein kompletter Taskforce gegründet in der Beverly Hills PD, um Heidi zu basten. Und dann Sammy Lee, der Cop Sammy Lee, ging undercover und hat es irgendwie geschafft, auf eine von Heidis Partys zu kommen. Hat dort eine Freundin von Heidi kennengelernt und hat es irgendwie geschafft, dass er ihr vorgestellt wurde. Und hat dann quasi drei Frauen bestellt bei Heidi. Für ihn und seine zwei Businessfreunde in ein Hotelzimmer nächste Woche oder so. Dann haben die sich in diesem Hotelzimmer und sie mussten halt diese Transaktion haben, damit das Illegale stattfindet. Also sie mussten quasi von den Mädchen was bekommen für Geld. Und dann haben sie halt, sind diese drei Frauen halt in das Hotelzimmer gekommen. Und dann haben die gesagt, okay, lassen Sie erstmal das mit dem Geld regeln. Dann wurden die bezahlt. Und dann haben die halt gesagt, okay, dann könnt ihr anfangen für uns zu strippen. Da war aber keine Musik oder so. Die mussten einfach nur quasi, die mussten das irgendwie haben, dass das halt so offensichtlich ist, dass es ein Kriminalakt ist. Ja, dann haben die da halt ein bisschen rumgestrippt und dann haben sie so festgenommen.
Oh Mann.
Haben diese drei Frauen festgenommen und 20 Minuten später waren sie am Haus von Heidi. Sie war gerade dabei, den Müll rauszubringen und dann wurde sie verhaftet.
Damn it.
Ja. Dann wurde sie für 5-mal wegen Anstiftung und 1-mal wegen Drogenbesitzes angeklagt. Und dann, als das losging, ging das an die Presse. Ne? Es kamen so alle möglichen Informationen raus. Es wurde gerade jemand verhaftet. Es kann sein, dass da ein Riesenring von Celebrities involviert ist und Studio-Executives und was auch immer. Aber niemand wusste irgendwelche Namen. Und jeder hat einfach nur darauf gewartet, welche Namen stehen in diesem kleinen Black Book drin. Und das wurde jetzt zur Story des Jahrhunderts gerade zu dem Zeitpunkt. Jeder Reporter hat sich da drauf gestürzt. Jede Zeitung war da. Und Heidi musste quasi zu ihrem Gerichtstermin erscheinen, wo so der erste Gerichtstermin, ne? Mhm. Da waren draußen wie Paparazzi-Presse, die war so wie ein Celebrity, als sie da ankam. Und dann musste sie halt entweder auf schuldig oder nicht schuldig plädieren. Und sie hat auf nicht schuldig plädiert, was bedeutet, dass sie einen kompletten Gerichtsprozess bekommt vor dem Richter und so. Hätte sie auf schuldig plädiert, hätten die dann einfach gesagt, okay, schuldig. Hier ist eine Strafe. Mhm. Das bedeutete, wird sich jetzt etwas ziehen und das wird Media Frenzy. Und sie hat natürlich das Geld bezahlt, um auf Kaution draußen zu bleiben, während sie auf ihren Prozess gewartet hat. Das dauert ja immer eine Ewigkeit. Und währenddessen war sie einfach nur der größte Celebrity. Die Paparazzi waren ständig vor ihrer Tür. Jeder hat ihr Geld angeboten für dieses kleine Black Book. Also sie hat bis zu 1 Million Dollar angeboten bekommen, um dieses Buch zu verkaufen. Hat sie aber nicht gemacht. Aber dann haben die Leute natürlich gewusst, okay, im Gerichtsprozess kommt es alles raus, was da drin steht. Aber pass mal auf.
Oh.
Die musste ja irgendwie Geld verdienen, ne? Konnte ja jetzt nicht mehr weiterhin Leute vermitteln und war gerade auf Kaution draußen. Also, was hat sie gemacht? Sie hat ihre eigene Klamottenlinie erfunden, die quasi Merch, also quasi T-Shirts und so kleine, ja, so T-Shirts und so Shorts und so.
Oh mein Gott.
Und hat es Heidiwear, hat sie das genannt. Und das hat sich auch voll gut verkauft. Ne? Und die Leute haben das teilweise gekauft und wollten das von ihr unterschreiben lassen und so. Und
unglaublich.
Hat sie damit noch ein bisschen Geld verdient. Und sie hat natürlich die ganze Aufmerksamkeit auch total genossen. Und sie war jetzt quasi, sie war voll der Celebrity jetzt, ne? Mit 28, nachdem sie mit 28 Jahren bereits Millionen gemacht hat als Madame. So, dann ging der Prozess los, aber Heidi hat auf Teufel komm raus diese Namen nicht aufgegeben. Sie hat ihre Clientlist nicht offiziell rausgegeben. Es kamen immer wieder neue Gerüchte raus, zum Beispiel über Michael Nathanson. Das war der große Chef von Columbia. Und er hat dann sogar ein Statement rausgegeben, wo er gesagt hat, dass Columbia Pictures kein Geld ausgegeben hat für Prostitution. Aber viele Leute haben gesagt, dass das ein großer Fehler war, weil damit hat er es eigentlich zugegeben.
Ja, ja.
Weil das hat ja keine, also es gab ja keine Beweise dafür, ne?
Oh mein Gott.
Und so viele Leute in Los Angeles hatten Angst, weil Michael Nathanson hat natürlich dann trotzdem sein Ansehen dadurch verloren und so, ne? Und die ganzen Männer in L.A. hatten einfach nur Angst, dass sie als nächstes dran sind. Zum Beispiel der Produzent Don Simpson, Das war ein regulärer Klient von Heidi, hat die Reporterin angerufen bei der LA Times, die diese Story gebrochen hatte, die diese Story veröffentlicht hatte. Die Reporterin hatte gesagt, der hat mich angerufen, der hat mich angeschrien, der hat gesagt, ich würde sowieso nie die Frauen von Heidi benutzen, die sehen alle aus wie Wildtiere. Und dann hat sie gesagt, am nächsten Tag hat er angerufen und hat mir einen riesengroßen Giftkorb geschenkt und hat gesagt, tut mir leid, dass ich so ausgerastet bin und so. Wollte einfach nur seinen Namen schützen mit jeden Mitteln. Auf jeden Fall ging dann der Gerichtsprozess los. Mhm. Der war gerade voll im Gange. Bis auf einen Namen, einen einzigen Namen, wurde kein anderer Name aus diesem Black Book veröffentlicht. Und der einzige Name war Charlie Sheen. Mhm. Und das ist ja auch nicht sehr überraschend. Ja. Der musste dann auch in dem Gerichtsprozess aussagen und so. Und der einzige Grund, warum er überhaupt im Gespräch war nicht, weil sein Name in dem Black Book war, sondern weil Heidi Traveler's Checks mit seinem Namen drauf hatte, wie er sie bezahlt hatte. Und da war sein Name drauf. Das war der einzige Grund, warum man wusste, Charlie Sheen hat ihren Service in Anspruch genommen. Sie hat quasi sich dazu entschieden, alleine die ganze Schuld auf sich zu nehmen und niemanden mit sich zu nehmen. Krass. Weil die Polizei hat natürlich auch gesagt, wenn du und sagst das oder wenn du gegen den unter den aussagst, dann wird deine Strafe milder. Aber das hat die nicht gemacht. Die hat niemanden verraten. Dann kam ihre Urteilsverkündung. Sie wurde für 3 von diesen Anklagen schuldig empfunden. Der Rest wurde rausgeschmissen. Aha. Und für diese 3 Anklagen sollte sie 3 Jahre in Haft und $1,500 Strafe zahlen. Mhm. Später wurden aber 2 von diesen Klagen noch wieder bei einer
Revision oder?
Die haben sich, ja, wurden auch wieder rausgeschmissen. Mhm. Also da wurde die Strafe wieder weniger. Dann kam aber eine neue Klage wegen Steuerhinterziehung.
Oh.
Und das ist natürlich noch schlimmer.
Ja, stimmt.
Weil sie hat angegeben, dass sie nur $33,000 pro Jahr verdient, aber hat in einer 1,5 Millionen Dollar Mansion gewohnt.
Ja, das kann nicht sein.
Nee. Und das war nämlich der große Fehler, weil solange du das angibst, was du verdienst und Steuern zahlst, ist es eigentlich egal, was du machst. Das Problem war, dass auch ihr Vater jetzt mit reingezogen wurde, weil damals, als sie ihr Haus gekauft hat, konnte sie natürlich nur Cash bezahlen, aber du musst natürlich trotzdem offiziell auf dem Papier irgendwie beweisen, dass du Geld hast, aber das konnte sie ja nicht.
Ach, eine Bürgschaft.
Sie hatte viel. Ja,
wahrscheinlich.
Genau. Und er hatte dann für sie die Bürgschaft unterschrieben, wie sie jeder Vater machen würde, aber er hat nichts bezahlt, aber er wurde jetzt halt damit reingezogen in diesen Steuerbetrug und er hat dann 3 Jahre auf Bewährung bekommen und sie hat aber zusätzlich noch weitere Gefängniszeit bekommen. 37 Monate. 1997 musste sie ins Gefängnis tatsächlich. Sie war 2 Jahre im Gefängnis und ist dann wegen guter Führung frühzeitig rausgekommen.
Krass.
Ich glaube ja auch, also ich meine, wer weiß, aus diesem ganzen System, diese ganzen Richter und Anwälte und Polizei, also wer da alles mit in diesem kleinen schwarzen Buch drin stand, das ist nie veröffentlicht worden in dem Prozess, ne? Das müssen die ja gehabt haben.
Ja.
Das ist nie rausgekommen an die Öffentlichkeit. Dann ist sie wieder zurück nach L.A. gegangen. Kurz Zeit später war sie bankrott und hat Privatinsolvenz angemeldet. Mhm. Und seitdem hat sie halt auch wieder immer noch ein paar Geschäftsmodelle probiert. Also zuerst hat sie versucht, eine Unterwäschenboutique auf Melrose Avenue aufzumachen. Das ist aber ziemlich schnell wieder untergegangen. Sie hat auch Interviews gegeben und auch so Larry King Interviews. Mhm. Also sie war dann halt immer noch so, hatte immer noch diese, ne, klar, die Geschichte hat ja alles
ja,
von
klar.
ihr, ne? Die wollte jeder interviewen. Und jeder hat immer wieder,
Story.
Ja, und jeder hat immer wieder versucht, irgendwelche Namen zu bekommen aus diesem Black Book. Dann hatte sie eine romantische Beziehung mit dem Schauspieler Tom Sizemore, der zu dem Zeitpunkt ziemlich berühmt war. Dann war sie auch mit ihm auf dem roten Teppich und so. Und dann hat sie sogar ein Buch rausgebracht, das hieß Pandering. Und das war so ihr Memoir.
Mhm.
Das hat sich auch am Anfang relativ gut verkauft. Aber auch hier haben die Leute sich natürlich eigentlich viel mehr erhofft, dass sie mehr juicy Details yeah. preisgibt und Namen und so, aber das hat sie halt einfach nicht gemacht.
Ach, diese.
Im Jahre 2004 kam auch ein Film raus, in dem sie gespielt wurde, ein Hollywood-Film. Sie hat aber gesagt, dass der ihr Leben nicht richtig dargestellt hat. Auch hier wieder haben die den gemacht, ohne sie mit einzubeziehen. Dann im Jahre 2005 hat sie gesagt, dass sie ein Bordell aufmacht. In Arizona, wo sie dann hingezogen ist, ist das legal.
Ah, okay.
Und dort wollte sie ein Bordell, weil dort ist, also in Las Vegas ist das ja legalisiert, also nicht vollkommen, aber da gibt es so ein paar Loopholes, ne, weil die ja da alle mit Geld machen. Und,
Nevada.
Arizona habe ich gesagt, Nevada. Nevada meine ich natürlich. Und dann wollte sie ein Bordell aufmachen für Frauen, hat sie angekündigt. Also, wo Frauen hingehen können und für Sex bezahlen. Kurz darauf hat sie aber gesagt, das Geschäftsmodell funktioniert nicht.
Nee, das funktioniert auch nicht. Das wäre nicht erfolgreich, glaube ich.
Das hätte ich dir auch direkt sagen können. Im Jahre 2009 war sie in der Show Celebrity Rehab mit Dr. Phil. Mm, also gibt es sowas auch in Deutschland, wo die hingehen und Drogenentzug machen? Nee,
leider nicht. Ja. Ich würde es gucken. Nee.
Ja, da, also mit den Drogen, da ist sie natürlich nie richtig von weggekommen, ne? Dann im Jahre 2010 war sie in Celebrity Big Brother.
Mm, cool.
Ist aber glaube ich, die zweite, die ausgeschieden ist. Heute ist sie 55 Jahre alt und wohnt immer noch in Nevada und hat dort ein Vogelschutzgebiet und kümmert sich um Papageien.
Ist doch schön.
Und so die Interviews, die sie in den letzten Jahren so gegeben hat, ist immer so, ja, ich kenne hier denjenigen, der hier die ganzen Bordelle führt in Nevada und vielleicht steige ich da nochmal wieder mit ein, aber ich habe da so eine Geschäftsidee, aber das, was mir am meisten am Herzen liegt, sind diese Vögel und versucht halt auch immer Geld zu sammeln für die Papageien und für die Vögel, die sie versucht zu retten. Und das ist so ihre große Leidenschaft. Aber in den 90ern war sie die Skandal-Celebrity-Frau schlechthin in Hollywood, die alle Männer in Hollywood in Angst versetzt hat. Und bis heute, also in dem letzten Interview, das ich von ihr gelesen habe, ich glaube aus 2019, hat sie auch gesagt, sie hat das Buch noch.
Oh.
Und irgendjemand hat auch daraus Informationen gestohlen, was bei eBay verkauft werden sollte. Aber das hat sie geschafft aufzuhalten mit einem Anwalt. Also da wurden so ein paar Seiten geklaut aus den Unterlagen vom Gericht oder so. Und sie hat gesagt, sie hätte niemals die Identität ihrer Clients aufgegeben. Und man kann sich ja auch kaum vorstellen, dass sie nicht gezwungen wurde, das aufzugeben. Aber ich sage dir, da sind alle mit involviert, die da irgendwas, die haben sich alle selber geschützt.
Ja, aber ich finde es das krass, dass sie das nicht veröffentlicht hat, um sich selber zu schützen.
Wer weiß, was ihr auch angedroht wurde oder so, weiß man ja auch nicht, ne? Aber
Aber nimmt die immer noch Drogen heute, oder?
Sie sagt, dass sie Schwierigkeiten hat mit ihrer Sobriety. Also manchmal geht's besser und manchmal geht's schlechter. Und sie sagte auch damals, zum Beispiel habe ich in ein Interview gelesen, wo sie sagte, sie war halt 2 Jahre im Gefängnis, dass sie halt Angst hatte, wieder rauszukommen, weil sie sich so gewöhnt hat an den Alltag. Und da kannst du ja keine Drogen nehmen, also außer über Umwege, aber natürlich nicht in der Ration, wie du es draußen kannst.
Ja.
Und da hatte sie halt schon Respekt vor, wieder einfach in die Welt rauszukommen, ohne irgendwas eigentlich, ne? Ohne das, was sie vorher gemacht hat, ohne den ganzen Reichtum und ohne, aber halt auch ohne den Alltag, an den sie sich im Gefängnis gewöhnt hat.
Mhm.
Die ist aber auch total ein offenes Buch und die sagt, I struggle with my sobriety, dies, das und, aber hat sich jetzt auch rausgehalten aus der Öffentlichkeit in den letzten Jahren. Gut,
ja. Und Sexarbeit ist immer noch verboten in Kalifornien?
Ja, in ganz Amerika, außer da in Las Vegas.
Unglaublich,
in Las Vegas gibt es so ein paar, ja, total. Das wird auch noch dauern hier. Also krass. Da sind die, ja, nein, um Gottes Willen, Sexarbeit. von Sexarbeit sind wir noch sehr weit entfernt in Amerika.
Ja, krasse Story auf jeden Fall.
Aber da frage ich mich auch zum Beispiel, wer ist jetzt gerade die Madame in Hollywood? Das ist ja danach nicht einfach weggegangen.
Ja, stimmt. Das ist ja, hat ja nicht aufgehört. Das stimmt.
Nein,
wohl.
Auf keinen Fall.
Dann gibt es da Gerüchte zu.
Mm-mm. Aber muss ich mich mal irgendwie...
Vielleicht ist der Posten offen.
Mm-mm.
Wie wär's?
Ja. Ja. Könnte ich auch noch dazu hinzufügen zu meinem Business-Portfolio.
Genau. Madame Alina.
Solange ich das selber nicht machen muss.
Nee. Das ist alles freiwillig. Du vermittelst nur.
Genau. Ja.
Diese Woche kommt jetzt der neue Sex and the City-Film.
Stimmt!
And Just Like That. Den gucke ich mir auf jeden Fall an. Und dann können wir.
Ich auch.
Gut, dann können wir nächste Folge drüber reden.
Ja.
Also ich freue mich schon so sehr darauf. Dass
ich auch.
Ich liebe einfach Sex and the City.
Ja, ich auch. Da war ja jetzt auch schon wieder voll die Debatte und so, die ganzen Vollidioten, die dann sagen, die sind aber alt geworden. Ja.
Die sollen einfach ihre Fresse halten.
Fresse halten.
Ja, was soll
ja,
denn
sowas? Ja, wirst du auch. Ja, wirst du auch, werden wir alle.
Die sind in ihren 50ern, die Frauen.
Ja.
Ja, was willst ja. du jetzt? Die sehen halt aus wie Frauen in ihren 50ern.
In den 50ern. Ja. Aber das, bei Frauen ist das ja nicht gut, aber bei Männern sind die Silver Fox.
Gar nichts zu sagen, das ist einfach nee. Gar nichts, gar kein Kommentar wert.
Nee.
Also übers Alter, über das Aussehen, über das Gewicht, da gibt es einfach gar nichts zu sagen.
Gar nichts, einfach Fresse halten.
Jeder sieht einfach aus, jeder hat einen Körper und jeder hat ein Gesicht und wie auch ja. immer das aussieht, ist einfach total egal.
Ist einfach so, ja. Und mit diesem Motto gehen wir in die Woche.
Das Motto der Woche.
Diesem Motto.
Genau.
Happy Nikolaus. Und damit würde ich sagen, haben wir es wieder mal.
Super, ja.
Und ihr wisst ja, was ihr zu tun habt mit abonnieren und bewerten und weitererzählen und so. Und ach so, ich habe mich übrigens total mega gefreut über die ganzen Spotify-Posts.
Ja, ich war geschockt. Ich habe da gar nicht
auch.
Mit gerechnet.
So viele.
Wie viele uns hören.
Krass. Ja, das ist einfach cool. Wir machen es jetzt fast seit einem Jahr, noch nicht ganz, aber es ist einfach, es ist einfach schön. Es
super.
Ist einfach schön zu wissen, ihr Albträumer seid da draußen. Wir sind so, so, so dankbar für euch.
Vielen Dank.
Und
und macht weiter
ja.
so.
Genau. Und damit gute Nacht nach Köln.
Und guten Morgen nach Hollywood.